Lieber Vater im Himmel, ja, wir wollen dir danken für diesen Tag, für diesen letzten Tag in dem Jahr, in dem so viel Schönes passiert ist, dass wir dieses Jahr jetzt gemeinsam in dieser Runde als deine Kinder feiern und ausklingen lassen dürfen. Herr, bitte sei ganz besonders bei uns heute an diesem Tag, sprich zu unseren Herzen, bewahr uns, führ uns durch den Tag, wir wollen dir hinlegen. Amen.
Ihr könnt schon mal den Römerbrief aufschlagen. Vielleicht habt ihr ja schon ein Lesezeichen reingemacht. Wir sind jetzt heute in Kapitel 4. Und ich glaube, es tut gut, wenn wir einfach mal Wort Gottes im Originalton hören. Und deshalb möchte ich einfach das ganze Kapitel 4 einmal lesen. Was wollen wir denn sagen, hat Abraham, unser Vorfahre, dem Fleische nach gefunden? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet, glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Bezieht sich diese Seligpreisung nun auf die Beschneidung oder auch auf das Unbeschnittensein? Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Wie wurde er ihm denn zugerechnet? Als er beschnitten oder unbeschnitten war? Nicht in der Beschneidung, sondern in dem Unbeschnittensein. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit er Vater aller ist, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet wird. Und Vater der Beschneidung, nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußspuren des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Denn nicht durchs Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Denn das Gesetz bewirkt Zorn, aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade geht, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher ist, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibs der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Bevor wir jetzt gleich in das Kapitel 4 einsteigen oder zumindest mal dann die Kernbotschaft versuchen rauszuarbeiten, weil die ganzen Details können wir heute Morgen gar nicht alle anschauen, da haben wir die Zeit nicht, müssen wir aber nochmal die Argumentationslinie des Paulus aufgreifen, die wir jetzt in den letzten zwei Einheiten schon mit reingenommen wurden, weil wenn wir diesen Römerbrief lesen, dann ist das ein einziger Argumentationsstrang, wo man sagt, wenn man da mittendrin einen Abschnitt rausnimmt, das versteht man gar nicht, ohne dass vorher nochmal sich bewusst zu machen. Also womit hat Paulus angefangen in Kapitel 1? Er hat erstmal die Kraft und Stärke des Evangeliums betont. Er hat gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch die Kraft zu retten, den Juden und den Heiden. Ja, damit hat er angefangen. Erstmal die Stärke und die Kraft des Evangeliums am Anfang betont. Und um die Schönheit dieses Evangeliums zu verdeutlichen, hat er aber dann erstmal gezeigt, wie ist denn der Zustand der Welt? Also in was für eine Welt, in was für eine Situation kommt denn jetzt dieses Evangelium? Und wir haben das gestern mit Dani angeschaut. Alle, ausnahmslos, alle verdienen den Zorn Gottes. Sowohl die Heiden als auch die Juden. Da gibt es keinen, der vor Gott gerecht wäre. Das hatten wir gestern Abend. Und auch, sagt Paulus, auch die Juden, die ja von sich gesagt haben, wir haben doch das Gesetz, wir gehören doch zum Volk Gottes, da müssen wir es doch besser haben. Und Paulus sagt, ihr seid sogar noch schlimmer dran, denn ihr hattet das Gesetz, ihr müsstet es eigentlich besser wissen und seid aber auch nicht besser als die Heiden. Ihr müsstet es eigentlich besser wissen und seid aber auch nicht besser als die Heiden. Vor Gott gibt es keinen einzigen Gerechten. Und dann sagt er, es gibt aber einen Weg. Dieser Freispruch, von dem wir gestern gehört haben. Also ein Weg, und das ist einzig und allein das Sühneopfer von Jesus Christus. Dass er am Kreuz gestorben ist und dadurch diese Spannung, in der Gott ja stand, das hat Daniel gestern ganz schön rausgearbeitet, diese Spannung vom Zorn Gottes, wo er sagt, er muss dieses Urteil sprechen, weil alle Menschen dieses Urteil, diese Verurteilung verdient haben. Aber er will es nicht, weil er seine Menschen liebt. Und Jesus tritt in diese Spannung rein und löst diese Spannung auf, indem er diese Verurteilung trägt. Und Daniel hat es ganz gut gesagt. Er hat gesagt, das sind harte Worte, die Paulus hier verwendet hat. Dass er erstmal schreibt, alle sind Sünder. Alle haben eigentlich vor Gott keine Chance. Und es ist die natürliche Reaktion von uns Menschen, dass wir dann, wenn wir so eine Botschaft bekommen, die unangenehm ist, wo wir eigentlich genau wissen, dass es wahr, aber die unangenehm ist, da versuchen wir uns dann zu verteidigen. Irgendwelche Argumente zu finden, wo wir sagen, da können wir uns dann irgendwie rausreden, es waren die Umstände oder sonst irgendwas, wo wir sagen, wir sind ja am Ende gar nicht schuld daran, an der ganzen Situation. Und deshalb suchen wir Argumente und das können wir jetzt hier in Kapitel 4 auch lesen, wo Einwände von den Judenchristen jetzt gebracht werden oder Paulus damit rechnet, dass die gebracht werden und deshalb greift er die gleich auf und geht darauf ein. Und er steigt ein in Kapitel 4, und damit wollen wir jetzt in unseren Text gehen, mit der Frage, was wollen wir denn sagen, hat Abraham, unser Vorfahre, dem Fleische nach gefunden? Wenn man die Frage anders formuliert, dann ist es vielleicht ein bisschen verständlicher, weil er geht ja in seiner Argumentation weiter. Es geht darum, durch Christus ist ein Weg zur Rechtfertigung vor Gott möglich. Und dann ist hier die Frage, die eigentlich dann weiterführend ist, die Paulus stellt, ja, wie wurde denn jetzt Abraham gerechtfertigt? Denn zur Zeit von Abraham, da gab es noch keinen Christus am Kreuz. Zur Zeit von Abraham gab es noch keinen Christus am Kreuz. Und deshalb die Frage, wie war das denn jetzt bei Abraham? Wieso Abraham? Abraham wird deshalb aufgegriffen, weil mit Abraham eigentlich alles losging. Ja, wir sind da in 1. Mose Kapitel 12, da wird Abraham rausgerufen, davor so ein bisschen Universalgeschichte, Schöpfung, Sintflut, Turm zu Babel und dann kommt Abraham. Und damit beginnt ein neuer Weg, denn Gott ruft sich den Abraham raus und dann lesen wir, wie Gott durch den Abraham dann die Geschichte eigentlich dann mit seinem Volk Israel beginnt. Und deshalb greift der Abraham auf, es sind ja jetzt hier erstmal die Judenchristen, die adressiert sind, also weil er sagt, unser Vorfahre, dem Fleische nach, also die Juden, er greift Abraham auf. Wie wurde Abraham gerechtfertigt? Und eigentlich, indem er Abraham aufgreift, den Anfang, stellt er die Frage nicht nur, wie wurde Abraham jetzt gerechtfertigt, weil Christus am Kreuz gab es noch nicht, stellt er die Frage, wie wurde seit Abraham jeder, der zum Volk Israel gehört, gerechtfertigt? Das ist die Frage, die er hier stellt. Und er greift eben Abraham auf, das war der Anfang und das, was für Abraham gilt, das ist die Argumentation, die wir gleich sehen werden, das, was für Abraham gilt, gilt seither auch für alle, die zum Volk Israel gehören, alle Nachkommen von Abraham. Also wie wurde Abraham und wie wurde seit Abraham jeder Jude gerechtfertigt? Und dann greift Paulus jetzt hier in unserem Kapitel drei Antworten auf, die zu seiner Zeit gedacht wurden. Von den damaligen Theologen wurden diese Antworten gedacht und es waren Überzeugungen. Und er greift die auf, um dann zu sagen, die sind alle falsch. Ja? Also wir wollen uns diese drei Antworten anschauen, die er jetzt hier aufgreift. Das erste in Vers 2 schreibt er, denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, also eigentlich, wenn er es sich verdient hätte. Ja, wir haben dann, greift dann ein bisschen die Geschäftssprache auf. Ja, jemand bekommt Lohn, wenn er arbeitet. Also wenn er es sich verdient hätte. Und das war die Vorstellung zu seiner Zeit. Abraham hat vor Gott etwas vorzuweisen. Also er hat sich das Ganze verdient. Was lesen wir? Ich möchte zwei außerbiblische Texte aufgreifen, um diese Vorstellung, die zur Zeit von Paulus da war, zu zeigen. Der eine sagt es, Abraham war ja dem Herrn gegenüber in all seinen Werken vollkommen und all seine Lebenstage in Gerechtigkeit wohlgefällig. Und ein anderer Text sagt, Rab hat gesagt, unser Vater Abraham hat die ganze Tora gehalten. Ja, und da finden wir noch ganz viele andere Texte, die genau diese Vorstellung aufgreifen. Abraham hatte vor Gott etwas vorzuweisen. Er war ja ein Erzvater. Damit hat ja alles angefangen und er war Erzvater eben, weil er etwas geleistet hat. Weil er sagen kann, guck mal, was ich gemacht habe. Ich bin ja so toll. Ich habe ja so viel geleistet und Gott, jetzt kriege ich ja eine Belohnung. Das war die Vorstellung. Und Paulus nimmt diese Ansicht auf und sagt, das stimmt nicht. Und er widerlegt die, indem er ein Zitat jetzt aus dem Alten Testament aufgreift, und zwar aus dem 1. Mose Kapitel 15 aus der Abrahamsgeschichte. Und wir lesen das hier in Vers 3. Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und das steht, wer sich's aufschreiben will, in 1. Mose 15, Vers 6, da kommt dieses Zitat jetzt her, was Paulus hier nennt, um deutlich zu machen, das stimmt nicht. Denn Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Was ist der Kontext? Der Kontext im ersten Buch Mose, Kapitel 15, ist, Abraham bekommt in Kapitel 15 nochmal die Verheißung der Nachkommenschaft bestätigt. Ihm wird gesagt, Abraham, deine Nachkommenschaft wird so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Und da haben wir eigentlich in Kapitel 15 eine Wiederholung von Kapitel 12. Da wurde das ja auch schon gesagt. Da hat er auch schon eine Nachkommenschaft verheißen bekommen. Und aufgrund dessen hat er sich dann eben auf den Weg gemacht. Und hier wird es wiederholt. Und die Reaktion, das ist das, was hier in diesem Vers dann steht. Die Reaktion ist, und Abraham glaubte Gott. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und grammatikalisch müssten wir das eigentlich anders formulieren. Eigentlich steht hier, wenn wir im Urtext reinschauen, heißt es, und Abraham kam zum Glauben, also abgeschlossen, aber so, dass es bis in die Zukunft mit reinreicht. Also es ist eine einmalige Handlung, die aber Auswirkungen für die Zukunft hat. Und deswegen ist dieser Begriff, was Paulus hier verwendet, dann auch der Standardbegriff zur Zeit des Neuen Testaments gewesen, wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Abraham kam zum Glauben. Und nicht nur, er glaubte einmal, Gott hat mir eine Verheißung gegeben und das glaube ich ihm auch, was er da mir jetzt gesagt hat. Nein, er kam zum Glauben. Das ist eine fundamentale Entscheidung, ein Unterschied, der hier ausgemacht wird. Und dieser Glaube, der andauert, der nicht nur eine einmalige Reaktion auf irgendwas Gesagtes von Gott ist, sondern eine fundamentale Entscheidung ist, die Auswirkungen in die Zukunft hat. Dieser Glaube wird ihm jetzt zur Gerechtigkeit gerechnet. Gerechtigkeit, wir haben es gestern schon ein bisschen gehabt, Gerechtigkeit Gottes, aber was heißt Gerechtigkeit hier in dem Bezug, dass es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde? Gerechtigkeit, wenn etwas, man muss das so sagen, also ein Gerechtigkeit drückt ein Verhältnis aus zwischen zwei Dingen, hier zwischen Mensch und Gott. Gerechtigkeit heißt, dass diese zwei im richtigen Verhältnis stehen. Wenn das Verhältnis stimmt, so wie es sein sollte, so wie Gott, weil er der Schöpfer der Gerechtigkeit ist, haben wir gestern gehabt, so wie Gott sich das gedacht hat, wenn das Verhältnis stimmt, dann ist es gerecht. Dann haben wir Gerechtigkeit. Und hier heißt es, und durch diesen Glauben wurde Abraham eben vor Gott in das richtige Verhältnis zu Gott gestellt. Und das eben nicht, weil er irgendwas geleistet hat. Nicht, weil er irgendwas Tolles gemacht hat. Nein, Paulus sagt sogar noch schlimmer. Über Abraham sagt er hier eigentlich, dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zu Gerechtigkeit gerechnet. In diesem Vers sagt er eigentlich, Abraham war ein Gottloser. Nicht nur, dass er keine Leistung vorzuweisen hätte, nein, er war sogar ein Gottloser. Und mit diesem Begriff wurden im Alten Testament die Heiden bezeichnet und diejenigen, die komplett im Götzendienst unterwegs waren. Und Paulus sagt, und das war Abraham. Damit hat er natürlich einen wunden Punkt getroffen, weil auch die Vorstellung, die ging gar nicht unter den Theologen. Abraham konnte doch kein Gottloser sein. Er war vielleicht, da sagen sie noch, ja, okay, er war vielleicht ein Heide, den Gott rausgerufen hat, aber Abraham war anders. Abraham war nicht wie die Heiden dem Götzendienst verfallen. Nein, er hat schon gecheckt, die Götzen, die gibt's gar nicht, die sind tot, es gibt nur einen lebendigen Gott, den bete ich an. Und deshalb hat Gott ihn rausgerufen. Und Paulus sagt, nein. Abraham war ein Gottloser wie alle anderen Heiden auch. Er hat die gleichen Götzen angebetet wie alle anderen in seinem Umfeld auch. Und Gott hat ihn trotzdem rausgerufen. Das war Abraham. Abraham war ein Götzendiener. Abraham war ein Gottloser. Und er hatte keine Leistung vor Gott vorzuweisen. Und Gott hat ihn rausgerufen. Und sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Nicht seine Leistung, was er Tolles vollbracht hat. Nein, einzig und allein sein Glaube. Das ist die erste Antwort. Wie wurde Abraham gerechtfertigt? Die Vorstellung, weil er was geleistet hatte. Und Paulus sagt, nein, nur durch den Glauben. Die zweite Antwort, wie wurde Abraham gerechtfertigt? Da war natürlich jetzt dann die Forschung. Paulus nimmt ja noch dieses Zitat von David auf. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind, glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Und dann war die Argumentation jetzt so, wenn Abraham als Gottloser, als Heide jetzt gerechtfertigt wurde, wir müssen das irgendwie einschränken, das kann ja nicht sein, weil dann würde es ja heißen, das gilt ja allen. Und deshalb sagen wir, aber wenigstens die Beschneidung. Das ist die nächste Antwort. Wenigstens die Beschneidung muss doch da sein, damit man gerechtfertigt wird. Damit man vor Gott in das richtige Verhältnis gesetzt wurde. Das war die Antwort, das war die zweite. Also wo er fragt, wie wurde es ihm denn zugerechnet? Also wann hat er diese Glaubensgerechtigkeit bekommen? Als er beschnitten war oder als er unbeschnitten war? Und Paulus gibt ja auch gleich die Antwort. Nämlich als er unbeschnitten war. Und das können wir auch in der Chronologie von Abraham nachlesen. Die Beschneidung von ihm war in 1. Mose Kapitel 17. Da war er 99 Jahre alt, da wurde er beschnitten. Und sein Sohn Ismael im Alter von 13 wurde auch beschnitten. In Kapitel 15 gab es Ismael noch gar nicht. Also da war auch Thema Beschneidung noch gar nicht gedacht. Das heißt, Paulus sagt hier, die Beschneidung, die kam erst viel später. Hier. Als er diese Glaubensgerechtigkeit bekommen hat, da wusste Abraham noch nicht mal etwas von der Beschneidung. Da war das noch nie irgendwie Thema gewesen. Und was will Paulus damit sagen? Ja, die Beschneidung, das war ein entscheidendes Merkmal des Volkes Israel. Alle Männlichen wurden im Alter von 8 Tagen beschnitten und dadurch gehörten sie dann zum Volk Israel. Und die Vorstellung war eben, man musste zum Volk Israel gehören, damit man gerechtfertigt werden konnte. Und Paulus sagt, wann wurde Abraham denn gerecht gesprochen? Als es das Volk Israel gab oder als es das Volk Israel nicht gab? Und wann gab es das Volk Israel? Der erste, der den Namen Israel bekommen hat, war sein Enkel, der Jakob. Und als Jakob diesen Namen Israel bekommen hatte, da war Abraham schon längst tot. Das heißt, zur Zeit von Abraham, da war von Israel Noch überhaupt gar keine Rede. Da gab es kein Volk Israel. Und Paulus sagt, Abraham konnte keine Zugehörigkeit zum Volk Israel vorweisen. Und trotzdem wurde er vor Gott gerecht gesprochen. Von Gott gerecht gesprochen. Das Volk, das gab es sogar noch viel später, nicht mal bei Jakob. Jakob hat den Namen bekommen, aber das Volk, da haben wir erst im zweiten Buch Mose davon die Rede, nachdem sie da dann in Ägypten sind und dieses Volk dann groß wird. Da haben wir dann die Rede von dem Volk, aber zur Zeit von Abraham gab es noch kein Volk. Das heißt, die zweite Antwort, wie wurde Abraham gerechtfertigt? Weil er zum Volk Israel gehörte, weil er beschnitten war, sagt Paulus, weder Beschneidung noch Volk Israel gab es zur Zeit von Abraham. Der Glaube ist entscheidend. Und deshalb greift er dann auch noch die Frage auf, ja, wozu dient denn dann die Beschneidung, wenn das ja erst viel später kam? Und Paulus sagt, es dient als ein Bestätigungszeichen, ein Siegel. Entscheidend ist der Glaube, nicht die Beschneidung. Entscheidend ist der Glaube, die Beschneidung kommt erst nachträglich hinzu. Und dann die dritte Antwort. Wie wurde Abraham gerechtfertigt? In Vers 13, da heißt es denn nicht, durchs Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil. Das heißt, die dritte Vorstellung war, Abraham ist eine Person der Tora, eine Person des Gesetzes. Ja klar, Tora, Gesetz, erste fünf Bücher Mose, Abraham, erstes Buch Mose. Da kommt er vor. Das heißt, wenn er eine Person der Tora war, eine Person des Gesetzes, dann hat er natürlich auch das Gesetz gehalten. Und wir haben vorhin schon diesen außerbiblischen Text gelesen, wo es heißt, Rab sagte, Abraham hat die ganze Tora gehalten. Das war die Vorstellung. Das war die Vorstellung. Und Paulus fragt ja, wann hat Gott denn das Gesetz gegeben? Wann hat Gott denn das Gesetz gegeben? In 1. Mose 15, Vers 6, da ist die Antwort von Abraham auf die Verheißung, dass er glaubte. Und hat er die Verheißung bekommen, nachdem er das Gesetz gehalten hatte? Quasi als Belohnung, da werden wir dann schon wieder ein bisschen in dieses Leistungsdenken in der ersten Antwort, als Belohnung, weil er das Gesetz gehalten hatte. Und das war die Forschung, ich möchte nochmal einen Text aufgreifen, im Buch Jesus Sirach, auch ein außerbiblisches Buch, da heißt es, über Abraham erhielt das Gebot des Höchsten und trat in einen Bund mit ihm, wie ihm befohlen wurde, hat er sich beschnitten. In der Prüfung wurde er treu befunden. Darum hat ihm Gott mit einem Eid zugesichert, dass seine Nachkommen, dass durch seine Nachkommen die Völker zu segnen. Also die Vorstellung war Reihenfolge, es gab das Gesetz, Abraham hat das Gesetz gehalten. Es gab die Beschneidung, Abraham hat sich beschneiden lassen. Dann wurde er geprüft, da haben wir die Geschichte mit Isaak, als er Isaak hätte opfern sollen. Und da hat er sich in dieser Prüfung als treu erwiesen und deshalb hat er dann die Verheißung bekommen. Und aufgrund der Verheißung wurde er dann von Gott gerechtfertigt. Und Paulus sagt, das ist totaler Schwachsinn. Lesen wir doch mal in der richtigen Reihenfolge. Die richtige Reihenfolge heißt erst Verheißung. Erst Verheißung, dann Rechtfertigung durch den Glauben, dann Beschneidung, Volk Israel und dann das Gesetz. Also die Reihenfolge ist ganz anders. Wann hat Gott das Gesetz gegeben? Erst nachdem er sein Volk aus Ägypten befreit hatte. Da war Abraham ja schon längst nicht mehr auf der Erde unterwegs. Also er hat das Gesetz erst gegeben, über 400 Jahre später. Das heißt, zur Zeit von Abraham, da gab es kein Gesetz. Das heißt, er konnte auch kein Gesetz halten, durch das er dann gerecht gesprochen werden konnte. Und dann zieht er noch eine Schleife rein und sagt, selbst wenn es das Gesetz gegeben hätte, ja, dann macht er einen hypothetischen Fall. Selbst wenn es das Gesetz gegeben hätte, was wäre denn die Konsequenz gewesen? Was haben wir gestern in Kapitel 3 gelesen? Das Gesetz bewirkt Erkenntnis der Sünde. Und die Sünde bewirkt den Zorn Gottes. Das heißt, wenn es zur Zeit von Abraham das Gesetz gegeben hätte, dann wäre ganz klar offenbar gewesen, dass Abraham ein Sünder war. Und diese Sünde hätte dann dazu geführt, dass Gottes Zorn gekommen wäre. Nicht Gottes Rechtfertigung. Nein, dann hätte Abraham eigentlich den Zorn verdient und nicht die Rechtfertigung. Also es gab kein Gesetz. Nein, er hat die Vergebung aufgrund des Glaubens bekommen. Nicht, weil er das Gesetz gehalten. Nein, einfach nur aufgrund des Glaubens. Und dann haben wir noch einen Hinweis in Vers 13. Da heißt es, denn nicht durchs Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil. Und dieses oder heißt eigentlich Das, was ich jetzt hier sage, gilt beiden. Das gilt für Abraham und das gilt seinen Nachkommen. Also weder Abraham noch seine Nachkommen haben die Verheißung bekommen, weil sie das Gesetz gehalten haben. Bei Abraham, klar, Gesetz gab es noch nicht. Seine direkten Nachkommen, Isaak, Jakob, da gab es das Gesetz auch noch nicht. Wie ist es dann beim Volk Israel? Wann hat das Volk Israel die Verheißung bekommen? Als sie noch in der Gefangenschaft in Ägypten waren. Wann haben sie das Gesetz bekommen? Nachdem Gott sie befreit hatte. Also das Gesetz kam erst eigentlich auch im Alten Testament nach dem Evangelium. Das Evangelium war, als sie in Gefangenschaft waren, dass Gott gesagt hat, ich führe euch da raus. Ich führe euch aus der Sklaverei raus. Und dann kam erst das Gesetz danach. Das heißt, auch den Nachkommen gilt, sie wurden ohne Gesetz gerechtfertigt. Erst Verheißung, Befreiung und dann Gesetz. Auch das verheißene Land, muss man dann sagen, ist keine Belohnung für Einhaltung des Gesetzes. Nein, die Verheißung gab es schon, bevor es das Gesetz gab. Das sind die drei Antworten, die zur Zeit von Paulus gedacht wurden und die Paulus hier aufgreift. Das erste, aufgrund von Leistung, Abraham hatte was vorzuweisen und Paulus sagt, hatte er nicht. Das zweite, weil Abraham beschnitten war, weil Abraham zum Volk Israel gehörte und Paulus sagt, nein, war er nicht. Das dritte, weil er das Gesetz gehalten hat. Und Paulus sagt, nein, hat er nicht, es gab es noch nicht mal. Und jetzt, Paulus, ja, wie wurde Abraham denn dann jetzt gerechtfertigt? Und wie wurde seit Abraham jeder seiner Nachkommen gerechtfertigt, wenn es eben nicht durch Leistung, nicht durch Zugehörigkeit und auch nicht durch Einhaltung des Gesetzes war? Und dann sagt Paulus, allein durch den Glauben. Allein durch den Glauben. Bei Abraham war das so. Wie wurde Abraham gerechtfertigt? Er wurde gerechtfertigt und erst danach kam die Beschneidung. Erst danach kam das Gesetz und sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und das, sagt er, das ist allein Gnade. Das ist allein Gnade. Und Gnade heißt, es ist geschenkt. Es ist einfach geschenkt. Das konnte Abraham nicht einfordern. Er hat es nicht verdient. Nein, er hat es einfach geschenkt bekommen. Denn eigentlich hätte er was ganz anderes bekommen. Eigentlich hätte er den Zorn Gottes verdient, wie jeder andere Mensch auch. Den Zorn Gottes, weil Abraham ein Gottloser war, ein Götzendiener war, mit Gott nichts zu tun hatte, genau wie alle anderen auch. Aber Gott hat ihn gerecht gesprochen. Aufgrund des Glaubens, durch Gnade. Einfach nur Gnade, einfach nur geschenkt. Und dann lesen wir Vers 23. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist. Also nicht nur wegen Abraham wurde es aufgeschrieben, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Und durch diese Abschlussverse von diesem Kapitel 4 macht Paulus deutlich, historischer Exkurs ist vorbei, aber das, was wir da gelesen haben über Abraham, das gilt ja nicht nur für Abraham, sondern das gilt auch, sagt Paulus, für seine Leser, die Christen in Rom. Das gilt für die, und er sagt nicht nur für die Christen in Rom, nein, das gilt auch für die, die wir das heute lesen, für uns. Und somit haben wir ganz schnell über diese paar Verse die Brücke geschlagen, von Abraham über Paulus zu uns heute. Und Paulus sagt, sowohl der Jude und auch der Heide wird durch Glauben gerechtfertigt. Das haben wir eigentlich schon in Kapitel 1, Vers 17. Da hat Paulus das eigentlich schon klar gemacht. Aber was er hier in Kapitel 4 durch diesen Exkurs mit Abraham macht, ist, dass er sagt, das ist, liebe Freunde, das ist keine neue Theologie, die ich hier aufbringe. Nein, das war schon immer so. Das war schon immer so. Nicht nur Abraham, sondern seit Abraham alle und auch heute Juden und Heiden durch den Glauben allein aus Gnade. Und damit sind wir von der Frage, wie wurde Abraham gerechtfertigt? Also wie wurde Abraham vor Gott in das richtige Verhältnis gesetzt, sind wir ganz schnell bei der Frage, ja, wie werde ich denn vor Gott gerecht? Wie wirst du vor Gott gerecht? Denn auch für uns gilt dieses Urteil, das wir gestern gesehen haben. Du und ich, wir sind eigentlich erst einmal Sünder. Keiner von uns, für keinen von uns gibt es da eine Ausnahme. Für uns gilt dieses Urteil, das in Kapitel 2 und 3 gesprochen wird, für uns gilt dieses Urteil ganz genauso. Und dann die Frage, wie werde ich gerechtfertigt, wo ich doch jetzt auch ein Sünder bin, wo ich das weiß? Und ich glaube, für uns gibt es die gleichen drei Antworten, die in unserer Zeit, in unseren Köpfen existieren. Das erste, ich muss es mir verdienen. Ich muss was leisten. Und das kommt natürlich ganz stark aus unserer Zeit heraus, denn überall, wo wir uns bewegen, ist die Leistung das Entscheidende. Wir müssen uns selbst beweisen. Wir müssen etwas vorzuweisen haben, damit wir in dieser Welt irgendetwas gelten. Wir müssen uns das erarbeiten, erkämpfen. Und auch wenn wir in die anderen Religionen reinschauen, dann ist das Thema. Man muss sich das Heil verdienen. Man muss sich die Zuneigung Gottes immer erarbeiten, verdienen. Man muss Himmelspunkte sammeln. Und so, dass es am Ende möglichst eben ein Plus auf dieser Waagschale ist. Für mich. Dass ich sage, und jetzt mit diesem Plus kann ich vor Gott treten und sagen, Gott, du hast gar keine andere Wahl. Guck mal, ich habe einen Plus. Du musst mich in den Himmel reinlassen. Und Paulus sagt, nein. Das Minus ist viel zu groß. Und wir könnten noch so lange leben, wir würden dieses Minus niemals, niemals ausgleichen. Also Leistung, sagt Paulus, das kannst du dir komplett abschminken. Wenn du versuchst, dir die Zuneigung Gottes, die Gerechtigkeit vor Gott, das Heil zu verdienen, zu erarbeiten, dann sagt Paulus, dann bist du auf dem falschen Weg. Das ist nicht, wie es geht. Die zweite Antwort, durch Zugehörigkeit. Ich wurde christlich sozialisiert. Ich wurde in ein gläubiges Elternhaus hineingeboren. Da bin ich doch mit dabei. Natürlich, meine Eltern glauben, die haben mich immer mit in die Gemeinde genommen, in Gottesdienst, Kinderprogramm und so weiter. Da bin ich einfach mit dabei und natürlich gehöre ich dann dazu. Es hat mal ein Prediger gesagt, Gott hat keine Enkel. Gott hat nur Kinder. Das heißt, wenn deine Eltern gläubig sind, schön. Halleluja. Aber das heißt nicht, dass du automatisch dazugehörst. Das heißt nicht automatisch, dass du auch gläubig bist. Nein, der Glaube ist etwas ganz Persönliches. Der Glaube, das übernehmen nicht die Eltern für dich. Das musst du selber übernehmen. Also Zugehörigkeit, wie bei den Juden, die sagen, ja, ich gehöre zum Volk Israel, also bin ich dabei. Und sagt Paulus, nein. Und das gilt genauso für heute. Nur weil ich irgendwo in der Gemeinde unterwegs bin, heißt es noch nicht, dass ich vor Gott gerecht bin. Und die dritte Antwort ist, ich muss fromm sein. Ich mache doch alles, was in der Bibel steht. Ich lese in der Bibel, ich bete, ich bin nett zu anderen, ich gucke, dass ich einfach immer zu allen gut bin. Und da leben wir so unseren Alltag und haben eigentlich so, ja, ich bin doch eigentlich so, wie es in der Bibel drin steht. Aber nur weil ich das mache, was da drin steht, heißt es nicht, dass ich vor Gott gerecht bin. Nur weil ich fromm lebe, heißt es nicht, dass ich fromm bin. Nur weil ich mich christlich verhalte, heißt es nicht, dass ich Christ bin. Und auch das müssen wir uns ganz klar vor Augen halten. Christliches Verhalten führt nicht automatisch in eine Jesus-Beziehung. Nein, am Ende sind diese ganzen Antworten falsch. Und wir müssen sagen, wir haben vor Gott nichts vorzuweisen. Keine Leistung, keine Zugehörigkeit und keine Frömmigkeit. Wir haben vor Gott nichts vorzuweisen. Der einzige Weg ist den, der Paulus hier sagt. Schon immer, schon seit Abraham, seit Paulus bis in unsere Zeit heute gilt nur ein Weg, nämlich, dass Christus in diese Spannung zwischen Zorn, des Zornes Gottes, zwischen er muss das Urteil sprechen, er will es aber nicht, da gilt nur dieser Weg, dass ich sage und ich reagiere genau auf dieses Evangelium, denn das ist das Evangelium. Christus ist am Kreuz gestorben für deine Sünde, ist in diese Spannung, diesen Zorn reingetreten und hat diesen Zorn Gottes getragen, damit Beziehung möglich ist. Nur wenn ich auf dieses Evangelium mit Glauben reagiere, wie Abraham mit Glauben reagiert hat, dann gehöre ich dazu. Und was hat es jetzt mit diesem Glauben auf sich? Und das Erste, was wir sagen müssen, auch der Glaube ist kein Verdienst. Ja, auch der Glaube ist nicht etwas, wo ich sagen kann, Gott, guck mal, ich glaube, jetzt musst du mich ja gerecht sprechen. Der Glaube ist kein Verdienst. Und da hat der Text von der Gina vorher richtig gut gepasst. Hilf meinem Unglauben, wo er sagt, ich kann nicht glauben von mir aus. Und das ist die Wahrheit, die auch für jeden Einzelnen von uns gilt. Wir können von uns nicht glauben, es muss uns von Gott geschenkt werden. Allein aus Gnade. Also der Glaube ist kein Verdienst, nein, er ist einfach nur eine Reaktion auf Gottes Gnade. Einfach nur eine Reaktion auf Gottes Gnade. Das war das, was wir bei Abraham gesehen haben. Er hat von Gott die Verheißung bekommen, die einfach nur Gnade war. Einfach nur ein unglaublich großes Geschenk. Und wie hat er reagiert? Und er hat geglaubt. Nicht an das, was er gesagt hat. Er hat sich nicht an die Verheißung geklammert. Nein, er hat sich an den geklammert, der die Verheißung ausgesprochen hat, nämlich an Gott. Und das ist das Entscheidende. Der Glaube an den, der die Verheißung ausspricht. Der Glaube an den, der das Evangelium geschaffen und geschenkt hat. Und dann heißt es, Abraham hat gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt. Hoffnung heißt Aussicht auf etwas. Und wir lesen diesen Begriff zweimal. Einmal wird die Hoffnung abgelehnt und einmal wird die Hoffnung aufgerichtet. Die erste Hoffnung ist Aussicht auf das einfach innerweltlich Erklärbare. Abraham hat sich gesehen und hat gesagt, ey Gott, guck mich mal an. Hast du mal überlegt, dass ich nicht vielleicht zu alt sein könnte? Ja, irgendwann 99 Jahre, immer noch kein Kind. Gott, wie willst du das machen? Nein, das war nicht, das war kein Zweifel, das lesen wir hier auch. Er hat nicht gezweifelt, sondern er hat gesagt, wenn Gott das verheißen hat, dann wird er es auch machen. Wenn Gott das verheißen hat, dann wird er das auch erfüllen, weil er sich eben nicht an die Verheißung geklammert hat, sondern an den, der die Verheißung ausgesprochen hat. Vers 21, er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Der Glaube Abrahams war ein Glaube an Gott. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Was ist denn der Inhalt des Glaubens? Der Inhalt des Glaubens bei Abraham, er glaubte in Vers 17 an den, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Das heißt, Abraham glaubt an einen Schöpfergott. Er schafft aus dem Nichts. Kann er das mit seinem Verstand erklären? Natürlich nicht. Er glaubt, er vertraut, aber es ist entscheidend für die Wahrmachung der Verheißung, weil Abraham eben sieht, hey, da ist bei mir und bei Sarah, da ist nichts mehr Natürliches da, das dem irgendwie helfen könnte. Wir sind schon viel zu alt, wir können keine Kinder mehr kriegen, aber ich vertraue darauf, dass Gott das machen kann. Und er ruft das, als wäre es schon da. Er sagt das so, als wäre die ganze Nachkommenschaft schon da. Und er glaubt daran. Und das Zweite ist, er glaubt an die Totenauferweckung. Und wir sehen das bei seiner Geschichte mit Isaak. Als er herausgefordert wurde, da soll sein Sohn Isaak opfern. Nachdem er davor schon die Verheißung bekommen hatte, in Isaak soll deine Nachkommenschaftslinie weitergehen. Und Abraham dann sagte, ja Gott, wenn du jetzt sagst, ich soll den opfern, dann musst du aber ja auch einen Weg haben, um ihn dann wieder zurückzuholen. Also er hat an diese Totenauferweckung geglaubt, dass Gott das machen kann. Und Paulus macht das eben deutlich, das, was Abraham da schon geglaubt hatte, wo er ja noch einen viel kleineren Einblick hatte, hat gesagt, das ist in seiner Zeit, in Jesus Christus, nochmal viel, viel deutlich geworden. Und das ist der Inhalt des Glaubens, wo er sagt, das gilt dann seit Christus. Nämlich die Totenauferweckung zeigt sich in Christus. Und damit verbindet sich der Glaube an Gott. Er sagt, wir glauben jetzt nicht an einen anderen Gott. Wir glauben an den gleichen Gott wie Abraham. Aber dieser Glaube an den Gott Abrahams verbindet sich jetzt mit dem Glauben an Jesus Christus. Und dieser Glaube an Jesus Christus beinhaltet, wenn wir den letzten Vers lesen, heißt es, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben wurde. Das ist das Erste. Wenn wir an den Gott Abrahams glauben und an Christus glauben, dann verbindet sich das immer damit, dass wir sagen, und ich bin mitschuldig, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ich bin mitschuldig. Meine Sünde, mein Urteil aus Kapitel 2 und 3 hat Christus ans Kreuz gebracht. Deine Sünde hat Christus ans Kreuz gebracht. Das müssen wir uns bewusst machen. Das ist eine harte Wahrheit, aber das ist so. Aber er bleibt dabei nicht stehen, weil er sagt, er wurde aber auch unserer Rechtfertigung wegen auferweckt. Also ja, wir sind mitschuldig daran, dass er am Kreuz gestorben ist, aber er hatte uns im Blick. Gott hatte uns im Blick, als er Christus von den Toten auferweckt hatte. Weil er sagt, dadurch setze ich dich in das richtige Verhältnis zu mir. Weil du was vorweisen kannst? Nee. Weil du irgendwo dazugehörst? Nee. weil du dich irgendwie fromm und christlich verhältst. Nein, sondern einfach nur, weil es ein unglaublich großes Geschenk ist. Und das war schon immer so. Ein unglaublich großes Geschenk. Und die Frage ist jetzt, was machst du mit diesem Geschenk? Der Baum steht noch da. An Weihnachten viele Päckchen für euch unten drunter gelegen. Und die Frage ist, da liegt noch ein Geschenk drunter. Und die Reaktion des Glaubens heißt, und ich packe dieses Geschenk aus und nehme es an. Und wenn du sagst, das hast du noch nicht gemacht, dann mache ich dir Mut, das jetzt in der kleinen Gruppe zu machen. Die Zeit zu nutzen und sagen, wow, was für ein geniales Geschenk. Ich habe es überhaupt nicht verdient. Nein, ich habe eigentlich dieses Urteil verdient aus Kapitel 2 und 3. Und stattdessen machst du mir so ein unglaublich großes Geschenk. Und das möchte ich annehmen. Ich bete mit uns. Jesus, wir danken dir für dieses unglaublich große Geschenk, das du uns machst. Wenn wir vor dir stehen und uns anschauen und ehrlich zu uns sind, dann wissen wir haben nichts, rein gar nichts vorzuweisen. Wir haben nichts geleistet. Wir gehören nirgendwo irgendwie dazu, das relevant wäre. Wir können uns nicht zuschreiben, dass wir uns irgendwie christlich verhalten, um dazugehören. Nein, wir danken dir einfach, dass du das schenkst, weil wir was ganz anderes verdient haben. Und Jesus, du siehst einfach, wer von uns dieses Geschenk noch gar nicht ausgepackt hat. Und ich bitte dich so sehr, dass du da diesen Glauben schenkst. Die Reaktion auf dein unglaublich großes Geschenk zu sagen, und ich nehme das an, dass meine Sünde Jesus ans Kreuz gebracht hat. Und ich nehme das an, dass, obwohl ich es nicht verdient habe, du mich in das richtige Verhältnis zu dir setzt. Ich bitte dich für die Gespräche jetzt in den Kleingruppen, dass du das segnest, dass wir da einfach nochmal ganz persönlich werden können und ganz konkret werden können, wie das bei jedem Einzelnen von uns aussieht. Dass am Ende, ich wünsche mir das so, ja, dass am Ende dieser Tage niemand mehr da ist, der dieses Geschenk nicht ausgepackt hat. Denn das wäre so schade, wenn noch ein Geschenk unter diesem Baum liegen bleibt, nämlich dein unglaublich großes Geschenk. Danke, Jesus, dafür. Und jetzt bitte ich dich für die kleinen Gruppen, geh du mit, segne du und lass es da richtig gute Gespräche über dich und dein Geschenk geben. Amen.